Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Also, wenn mich hier so viele anstrahlen, kann ich gar nicht anders als zurückstrahlen. Herzlich willkommen zur Bibelstunde und ich begrüße uns miteinander über ein noch schöneres Strahlen mit dem Wochenspruch aus Jesaja 60, Vers 2. Über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und da kommen noch ein, bitte nehmen Sie doch Platz, wo auch immer. Also wir wollen jetzt Gott loben, weiter loben mit dem Psalm 146. Manchmal steht da alle, dann bitte ich Sie zu lesen und bei einer würde ich den Text übernehmen. Wir beginnen zusammen. Halleluja, lobe den Herrn,
meine Seele. Ich will den Herrn loben, mein Leben lang. Für meinen Gott singen und zu singen, solange ich lebe.
Verlasst euch nicht auf Mächtige, nicht auf irgendeinen Menschen, bei dem doch keine Hilfe zu finden ist.
Halleluja, lobe den Herrn, meine Seele. Ich will den Herrn loben, mein Leben lang. Für meinen Gott singen und musizieren, solange ich lebe.
Wenn ein Mensch den letzten Atem aushaucht, so wird er wieder zur Erde. Und am selben Tag ist es vorbei mit seinen Plänen. Glücklich zu preisen ist, wer den Gott Jakobs zum Helfer hat.
Lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele. Ich will den Herrn loben, mein Leben lang. Für meinen Gott singen und musizieren, solange ich bin.
Glücklich zu preisen ist, wer seine Hoffnung auf den Herrn seinen Gott setzt, auf ihn, der Himmel und Erde erschaffen hat, das Meer und alles, was darin lebt, auf ihn, der für alle Zeiten die Treue hält.
Halleluja, lobe den Herrn, meine Seele. Ich will den Herrn loben, mein Leben lang. Für meinen Gott singen und musizieren, solange ich lebe.
Den Unterdrückten verschafft er Recht, den Hungernden gibt er Brot. Der Herr befreit die Gefangenen, der Herr öffnet die Augen der Blinden, der Herr richtet Gebeugte auf. Der Herr liebt Menschen, die seinen Willen tun.
Halleluja, lobe den Herrn, meine Seele. Ich will den Herrn loben, mein Leben lang. Für meinen Gott singen und musizieren, solange ich bin.
Der Herr behütet die Fremden, Waisen und Witwen stärkt und erhält er. Aber den Weg derer, die ihn verachten, macht er zu einem Irrweg.
Auf ewig herrscht der Herr als König, dein Gott Zion, jetzt und in allen künftigen Generationen.
Wir wollen beten. Ja, Herr, du bist würdig, von uns zu nehmen, Preis und Ehre und Dank. Und so danken wir dir, dass du in unserer Mitte bist, dass dein Wort lebendig ist, kraftvoll ist und auch erneuern will. Das brauchen wir immer wieder neu. Deine erneuernde Kraft in unserem Alltagstrott, in unserem Leben, in unseren Problemen. So sprich du heute zu jedem Einzelnen von uns. Amen. Wer bin ich? Das soll heute unser Thema sein mit Betrachtungen aus dem ersten Johannesbrief, und zwar Kapitel 3. Wer bin ich? Und wer bist du? Wenn man sich so vorstellt in einer neuen Runde und das heißt, bitte stellen Sie sich doch vor, da sagt man ja so in der Regel seinen Namen, gibt Auskunft über seine Adresse. Manchmal wird man auch gefragt, welches Hobby oder welchen Beruf haben Sie. Und ich habe in der Elternarbeit gearbeitet und wenn ich dann Elternkreise hatte, dann waren die Mütter sehr schnell dabei, von ihren Kindern zu erzählen. Ganz wenig über sich selbst, ganz viel über ihre Kinder. Sie haben sich über ihre Kinder definiert. Für mich ist das ein bisschen ein ganz tolles Bild. Wer bin ich? Worüber definiere ich mich? In angefochtenen Zeiten, in Krisen, da bekommt diese Frage nochmal eine andere Dimension. Bekannt ist ja der Text von Dietrich Bonhoeffer, Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle gelassen und heiter und feste wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spräche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle. Hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich, der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlicher Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, o Gott. Wer bin ich? Fragt Dietrich Bonhoeffer in anfechtungsvoller Zeit. Die Außenwahrnehmung seiner Gefängniswärter und Mithäftlinge ist eine andere als seine eigene. Mit dem Schlusssatz, wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, o Gott, kehrt Friede in seine Fragen hinein. Auch die Gemeinden, an die Johannes seinen Brief richtet, leben in angefochtener Zeit, werden irritiert, verunsichert und hinterfragt durch Irrlehren, erleben Versuchungen, ihren Glauben an weltliche Maßstäbe anzupassen und dem Betrug der Sünde zu erliegen. Wo immer wir nur auf uns selbst schauen, geraten wir bei dieser Frage nach dem, was unsere Persönlichkeit zutiefst ausmacht, ins Trudeln. Definiere ich mich über meine Erfolge, mein Können, meine Leistung, kann es ein Hochgefühl wecken an Stolz, Freude und Zuversicht. Erlebe ich mich in meinen Niederlagen, in Ohnmacht und Hilflosigkeit, werde ich angefeindet oder abgelehnt und beherrschen Ängste mein Leben, dann empfinde ich Unsicherheit, Minderwert und hinterfrage vielleicht sogar die Realität Gottes oder meine Gewissheit als Christ. Wer bin ich? Johannes beantwortet diese Frage am Anfang seines dritten Kapitels mit einem großen Staunen. Seht, schau genau hin, was für eine Liebe unser himmlischer Vater uns geschenkt hat, nämlich, dass wir seine Kinder genannt werden. Und das sind wir auch. Doch die Menschen, die zu dieser Welt gehören, kennen Gott nicht. Deshalb verstehen sie auch nicht, dass wir seine Kinder sind. Staune über diese Vaterliebe. Definiere dich neu über das, was Gott dir zusagt Du bist mein Kind. Freu dich daran. Bete an. Gottes Liebe hat dich zu seinem Kind gemacht. Er ist nicht nur dein Gott, er ist auch durch Jesus Christus dein Vater. Und so schreibt Werner de Boer: Uns Feinde Gottes, uns entstellte, beschmutzte Menschen seine Kinder nennen, das kann nur eine leidende, tragende, blutende Liebe. Gott hätte uns ja lediglich wie die Engel zu seinen Angestellten erlösen können. Aber er will uns als seine Familienmitglieder, als seine Kinder. Damit fundiert er einen für uns noch unvorstellbaren Wert, den wir wohl erst in der Ewigkeit so richtig begreifen werden. In Christus hat jeder Mensch mit Handicap oder Doktortitel, ob alt oder jung, krank oder gesund, ob angesehen oder verachtet, von Menschen geliebt oder ungeliebt, eine Würde als Kind Gottes, die ihm niemand nehmen kann und die unüberbietbar ist. Und seinen angefochtenen Mitchristen unterstreicht er diese Wahrheit, indem er schreibt: Und wir sind es, glaubt es. Johannes betont das erstaunliche Gotteswunder an uns. Wir sind es, weil Gott selbst sein schöpferisches Wesen, sein Naturell, sein Leben in uns geboren hat. In Epheser 2 lesen wir: Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Frieder Gutscher besingt diese Tatsache im folgenden Lied: Du bist ein Königskind. Das ist einfach mitzusingen. Man kann gerne die Texte sich anhören, beim Refrain mitsingen oder, wenn man es kennt, schon gleich.
Du bist ein Königskind, dessen Wege heilig sind, dessen Würde ewig besteht, in dem der König lebt. Er hat dich auserkoren, so liebevoll erdacht, dich aus seinem Herzen geboren und wunderbar gemacht. Du bist ein Königskind, dessen Wege heilig sind, dessen Würde ewig besteht, in dem der König lebt. Er schenkte dir das Leben, du bist willkommen hier, hat dir einen Platz gegeben und eine offene Tür. Du bist ein Königskind, dessen Wege heilig sind, dessen Würde ewig besteht, in dem der König lebt. Unter schmerzlichen Wunden wohnt sein ganzes Jahr zu dir, lass dich heil werden, gesunden, im Frieden leben hier. Du bist ein Königskind, dessen Wege heilig sind, dessen Würde ewig besteht, in dem der König lebt. Von seiner Hand gehalten, genährt von Brot und Wein, wird dein Leben sich entfalten, glückselig in ihm sein. Du bist ein Königskind, dessen Wege heilig sind, dessen Würde ewig besteht, in dem der König lebt. Du bist ein Königskind, dessen Wege heilig sind, dessen Würde ewig besteht, in dem der König lebt.
Ich möchte uns nochmal bewusst machen, Johannes schreibt an Christen. Niemand ist automatisch Kind Gottes. Auch nicht durch die Zugehörigkeit zu einer Konfession oder weil er an irgendeinen Gott glaubt. Kind Gottes werden wir, indem wir Jesus Christus in unser Leben einladen. Das bezeugt Johannes in seinem Evangelium. Doch obwohl die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannte die Welt ihn nicht, als er kam. Er kam in die Welt, die ihm gehört, und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden dies weder durch ihre Abstammung noch durch menschliches Bemühen oder Absicht, sondern dieses neue Leben kommt von Gott. Und so schreibt Johannes weiter: Meine lieben Freunde, wir sind schon jetzt die Kinder Gottes. Und wie wir sein werden, wenn Christus wiederkommt, das können wir uns nicht einmal vorstellen. Aber wir wissen, dass wir bei seiner Wiederkehr sein werden wie er. Denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Sein werden wie er. Junge, Junge, das wird was. Als junge Schwestern leiteten wir eine Mädchenfreizeit in der Nähe des Sentis in der Schweiz. Ein älterer, erfahrener Bergführer wies uns an, in welchem Schritttempo wir den Aufstieg zum Berg machen sollten. Ich erinnere mich noch sehr gut, es war sehr anstrengend und manchmal auch sehr, sehr anstrengend. Aber irgendwann waren wir oben, ich glaube nach 3,5 Stunden oder so, und genossen die Aussicht auf eine herrliche Alpenlandschaft in 2500 Meter Höhe. Und Johannes nimmt jetzt seine Leser wie ein guter Bergführer mit auf die Wanderung in die ewige Heimat. Und er beschreibt eine unvorstellbare Zukunftswirklichkeit. Unser Wesen, unser Charakter wird Jesus ähnlich sein. Jetzt würde ich ja am liebsten mal so die Ehepaare fragen, wo entdecken sie schon die Jesusähnlichkeit bei ihrem Ehepartner oder Partnerin? Und wo sagen sie, ha, da könnte es noch ein bisschen anders werden? Ich glaube, das weiß jeder von uns selbst am besten. Wo noch sich etwas verändern sollte, wo Jesus noch so an uns arbeiten muss. Ich finde das so schön. Wir werden in das Bild seiner Liebe verwandelt. Wo jetzt noch unser Miteinander gestört wird durch unsere Eigenarten, durch unseren Egoismus, wo die Nachfolge durchaus mit Anstrengung verbunden ist, wenn wir an unsere verfolgten Geschwister denken, da ist Anstrengung auch ein zu schwaches Wort. Da wird einmal alles durch seine Liebe bestimmt sein. Schöne Aussichten. Heißt das denn jetzt, dass ich lebe, wie es mir passt? Wie manchmal so Leute sagen, ich bin halt so, muss mich nehmen, wie ich bin. Nein, sagt Johannes. Das neue Leben ist ja schon in dir und das will zum Ausdruck gebracht werden. Und deshalb schreibt er, jeder, der diese Hoffnung hat, achtet darauf, dass er rein bleibt, so wie Christus rein ist. Wer sündigt, missachtet das Gesetz Gottes, denn Sünde bedeutet immer Auflehnung gegen Gottes Gesetz. Und ihr wisst, dass Jesus kam, um die Sünden der Menschen wegzunehmen, denn er ist ohne Sünde. Wer also mit ihm lebt, sündigt nicht. Wer aber weiter sündigt, hat ihn nicht erkannt oder nicht begriffen, wer er ist. Liebe Kinder, lasst euch von niemandem verführen. Wer handelt, wie es dem Willen Gottes entspricht, ist gerecht, wie Christus gerecht ist. Ein kleines Mädchen beschloss während der Autofahrt aufzustehen. Die wiederholte Aufforderung des Vaters, sich hinzusetzen, ignorierte die Kleine. Der Vater drohte anzuhalten mit weiteren negativen Folgen für das Mädchen. Das kleine Mädchen gehorchte schließlich und sagte trotzig: Papa, innerlich stehe ich aber immer noch. Unser natürliches Wesen neigt zur ständigen Auflehnung gegen unseren himmlischen Vater. Das ist die Realität. Wir sind zutiefst Rebellen der Sünde. Unsere innere Haltung bleibt selbstbezogen, trotz vielleicht äußerem Gehorsam. Trotz vielleicht, ja, dass wir ernsthaft die Gebote sehen und wollen und versuchen, das Liebesgebot zu erfüllen. Wir scheitern immer wieder. Wir brauchen uns auch nicht auf uns selbst verlassen. Das ist ja das Evangelium. Wir brauchen nicht an unsere Anstrengungen denken. Die genügen nie. Erst Jesus, der Rebell der Liebe, schaffte als Sündloser eine neue Grundlage. Er ist der Sündenwegnehmer, der die beschmutzte, verdorbene Herzenstafel unseres Lebens erneuert hat und sie mit seinem Liebeswesen beschriften will. Eine neue Identität ist nun mein Eigen. Ich definiere mich nicht mehr über meine Unarten, sondern, Paulus sagt, nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Heiko Krimmer schreibt dazu: Das neue Leben in der Nachfolge Jesu Christi sagt Nein zu sich selbst in seiner natürlichen Art. Nicht mehr der eigene Wille, das eigene Streben, Wünschen und Handeln sind jetzt wesentlich. Christus lebt in mir. Er ist der Herr, er treibt an, er gibt Kraft, er ist Ziel dieses Lebens. Das ist die Qualitätsänderung, die neue Art, dass mein Herr nun in mir regiert und nicht mehr der Egoismus. Der Nachfolger kann ich sagen, aber dieses Ich ist das von Jesus hervorgebrachte Ich. Soweit Heiko Krimmer. In Römern 8 lesen wir: Ihr werdet nicht mehr von eurer sündigen Natur, sondern vom Geist Gottes beherrscht, wenn Gottes Geist in euch lebt. Wer aber den Geist von Christus nicht hat, der gehört nicht zu Christus. Liebe Kinder, lasst euch von niemandem verführen. Wer handelt, wie es dem Willen Gottes entspricht, ist gerecht, wie Christus gerecht ist. Liebe packt an. Es gibt kein theoretisches Christsein. Von Gustav Werner, der 1809 bis 1887 lebte, stammt das Zitat: Was nicht zur Tat wird, hat keinen Wert. Als Pfarrer erkannte er die Not der Waisenkinder und gründete mit Mitarbeitern ein Waisenhaus und Handwerksbetrieb in Reutlingen. Ihm war es wichtig, nicht nur über Gottes Liebe zu predigen, sondern sie zu leben. Und Johannes macht ebenso wie Jesus klar: An deinem Lebensstil wird deutlich, zu wem du gehörst. So trägt jeder Baum gute Früchte und ein schlechter Baum trägt schlechte Früchte. Oder denken wir an das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Die Frommen gingen am Leid vorüber. Der verachtete Ausländer half und sorgte auch für ihn finanziell. So wünsche ich mir, dass die Liebe der Störfaktor in unserem Alltag sein soll. Ein Aufrütteln, der zur Fürbitte drängt, wo ich keine Lust habe. Der durch meinen Geldbeutel fließt, wenn ich eigentlich was für mich kaufen will. Der sich für die Not anderer öffnet und dessen Herz für andere schlägt. Dabei geht es nicht um etwas Großartiges, sondern um die kleinen Schritte im Alltag. Das Segnen, den, der mir schwer fällt. Das Gutes tun, den ich überhaupt nicht leiden kann. Aber was ist damit gemeint, was wir eben schon mal lasen? Moment. Wer also mit ihm lebt, sündigt nicht. Hat doch Johannes im ersten Kapitel klargestellt, wenn wir sagen, wir seien ohne Schuld, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und beweisen, dass sein Wort nicht in unserem Herzen ist. Also kann doch Johannes nicht meinen, dass wir als Christen sündlos sind. Allerdings kann das neue Leben, Christus in uns, nicht sündigen. Und wir haben eine andere Einstellung zur Sünde als vorher. Wer absichtlich immer wieder sündigt, zeigt, dass er gar nicht damit aufhören will. Er ist uneinsichtig und rechtfertigt sich ständig für sein Verhalten. In den Erklärungen der Neues Leben Bibel heißt es, jeder von uns hat Bereiche, in denen Versuchungen stark und Gewohnheiten schwer zu überwinden sind. Solche Schwächen bieten dem Teufel eine Angriffsfläche. Deshalb müssen wir Dinge ausräumen, die uns verletzbar machen. Aber wenn wir gegen eine spezifische Sünde kämpfen, richtet sich dieser Vers nicht an uns, selbst wenn wir längere Zeit zu sündigen scheinen. Johannes spricht nicht von Menschen, deren Sieg noch unvollkommen ist. Er spricht von Menschen, die gewohnt sind zu sündigen und ihr sündiges Verhalten zu rechtfertigen suchen. Was hilft? Ehrlich werden vor Gott. Dem Heiligen Geist Raum geben, sozusagen mit ihm zusammenarbeiten und meiden, was uns verführen will. Mir hilft es immer wieder zu beten, Herr, zeig mir den blinden Fleck in meinem Leben, zeig mir das, was dir nicht gefällt. Und ich bin dankbar, wenn Mitchristen oder meine Mitschwestern mich darauf aufmerksam machen, was bei mir nicht stimmt. So verliert die Sünde den Charakter der Heimlichkeit, verliert ihren Einfluss. Aber eins finde ich noch sehr wichtig. Lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Eine Fixierung auf Sünden oder die Angst davor führt ja zu einer beständigen Beschäftigung mit uns selbst. Und dann verhindert sie ein frohes und freies Christenleben. Deshalb wollen wir uns zum Schluss am Sieg Jesu freuen. Wenn Menschen sündigen, zeigt das, dass sie zum Machtbereich des Teufels gehören, der von Anfang an gesündigt hat. Doch der Sohn Gottes kam, um die Taten des Teufels zu vernichten. Wer zu Gott gehört, sündigt nicht, weil Gottes Leben in ihm ist. Deshalb kann er nicht mehr sündigen, denn er ist von Gott geboren. Daran ist erkennbar, wer ein Kind Gottes und wer ein Kind des Teufels ist. Wer nicht nach Gottes Willen handelt und seinen Nächsten nicht liebt, der gehört nicht zu Gott. Der Sohn Gottes kam, um die Taten des Teufels zu vernichten. Die Herrschaft der Gnade hat die Herrschaft der Sünde abgelöst. Aus dieser Gnade, aus den geschenkten Möglichkeiten Gottes, kann ich nun das tun, was Gott wichtig ist. Gottes Gnade gibt mir die Kraft, das Gute zu tun und das Böse zu lassen. Ich weiß mich allein ihm verpflichtet. Ich lebe für Gott. Wenn ein Mensch mit Leib und Seele zu Jesus Christus gehört, dann ist die gültige Realität nicht mehr bestimmt von seinen Fehlern, Unvollkommenheiten und Mankos. Für ihn gilt dann nur noch das, was Jesus Christus für ihn wurde und für ihn tat. Er gilt als gerecht, als geheiligt, als erlöst. Das gilt auch für alle hässlichen Seiten seiner Seele. Denn mittendrin thront unübersehbar einer, Jesus Christus. Er breitet über unsere Unvollkommenheit seine Gerechtigkeit, seine Annahme, seine Vergebung und Barmherzigkeit. Christus ist meine Gerechtigkeit. Wie oft sage ich diesen Satz betend vor mich hin. Er ist mir im Umgang mit meinen Grenzen, Fehlern und Unmöglichkeiten zum Rettungsring geworden, an dem ich mich festklammere, wenn ich Gott wieder einmal Einblick gebe in das, was da noch in meiner Seele ist, sagt Thomas Harry. Ein weiteres Kennzeichen der Zugehörigkeit zu Gott ist die Liebe zu den Mitchristen. Jesus verbindet mich durch seine Liebe mit den Geschwistern im Glauben. Ich lerne immer mehr in ihnen Jesus zu entdecken, der in uns mit seinem Geist wirksam ist. Doch dazu ein anderes Mal mehr. Ich fasse zusammen. Wer bin ich? Durch Jesus Christus bin ich Gottes Kind. Wir werden ihm ähnlich sein und seinen Charakter widerspiegeln. Und das soll sich jetzt schon in unserem Leben zeigen, indem wir uns nicht mehr der Sünde und dem Bösen verpflichten, sondern der Liebe Gottes, die in uns lebt. Das Christusleben in uns fragt, was gefällt Gott? Und die Herrschaft der Gnade hat die Herrschaft der Sünde abgelöst. Wir wollen miteinander das Vaterunser beten und wer kann und mag, bitte ich doch aufzustehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und wir bleiben stehen zum Segen. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr zeige dir seine Liebe und lasse sein Angesicht voller Zuneigung über dir leuchten. Er erhebe sein Angesicht über dich und halte dich fest in der Freude und in dem Frieden seiner Gemeinschaft. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag, eine fröhliche Woche und ein schönes Training in Sachen Liebe.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.